Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Bei uns hat es anderthalb Jahre gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Das klingt jetzt vielleicht nicht so lang, aber irgendwie, das hat sich ewig angefühlt. Es war eine absolute Scheißzeit. Meine Mami war gerade gestorben. Beruflich lief irgendwie alles schief. Es gab Familienzwist. Und ich bin dankbar, dass unser Kind das in meinem Bauch gar nicht erfahren musste, dass es erst dann entstanden ist, als das Schlimmste irgendwie vorbei war oder zumindest man sich gedanklich mehr von dieser blöden Zeit distanziert hatte.
Ich habe irgendwie direkt die Schuld bei mir selbst gesucht und mich schuldig gefühlt. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen das Vertrauen in meinen Körper verloren.
Am meisten frustriert hat mich das Warten und dieser furchtbare Rat, dass man sich ja nur entspannen müsste. Also dieser Druck, sich entspannen zu müssen, das ist einfach, dem wird man nicht Herr.
Diese Frage im Kopf, warum die und warum nicht ich? Warum klappt es bei denen und bei mir nicht? Umso länger es gedauert hat, umso mehr hat sich dieses Gift bei mir eingeschlichen. Auf einmal, ganz plötzlich, siehst du nur noch laufende Bäuche. Überall, in der ganzen Stadt, laufende Bäuche.
Wir haben dann irgendwann einfach eine große Fernreise gebucht und zack, die mussten wir dann absagen, da war ich dann schwanger. Also das war ein Moment, der steht für mich immer noch wahnsinnig raus. Das war ein solcher Glücksmoment, als wir das dann rausgefunden haben. Und durch diese Wartezeit hat man einfach nochmal eine ganz tiefe Demut und Dankbarkeit erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu 3 Jahre wach.
Für euch im Studio sind
Eveline Kubitz
und Julia Irländer und wir freuen uns sehr, dass ihr bei der dritten Folge wieder mit dabei seid heute.
Ja, und wir haben heute ein sehr besonderes und sehr sensibles Thema für euch. Ihr habt ja gerade schon gehört, uns haben Freundinnen an ihren Erinnerungen teilhaben lassen, wie sich's angefühlt hat mit einem Kinderwunsch, der ziemlich lange unerfüllt geblieben ist.
Genau, denn tatsächlich ist es halt leider sehr oft nicht so, dass man einfach nicht mehr verhütet und dann schwanger wird und ein Kind kriegt, sondern das ist oftmals ein sehr steiniger Weg. Man muss Berge versetzen, vielleicht auch Geld ranschaffen, man hat viele Sorgen. Das ist oftmals nicht so leicht.
Ja, und darum dreht sich unsere heutige Sendung, weil wir im Freundes- und Bekanntenkreis eben viele Paare und viele Frauen getroffen haben und mit ihnen gesprochen haben, wo der Kinderwunsch eben so ein Lebensthema geworden ist und wir einfach festgestellt haben, wie existenziell das sein kann, wie das einen bis auf die Fundamente einfach runterrocken kann emotional und wie schwierig das einfach ist.
Vorab schon mal vorausgesagt, also bei allen, die ihr heute in der Sendung hört, egal ob Sprachnachrichten oder Interviews, ist es bei allen am Ende gut gegangen. Wir haben uns mit zwei super starken Frauen getroffen und mit ihnen gesprochen, und zwar mit der Eleanor, die mit Ende 30 auf natürlichem Wege nicht mehr schwanger werden konnte, und mit der Hannah, deren Partner kein Kind wollte.
Eleanor hat uns in einem super intensiven Gespräch von ihrem 6 Jahre langen Weg erzählt, und das Interview mit ihr hört ihr jetzt.
Wann habt ihr denn in eurer Beziehung das erste Mal überlegt, jetzt wollen wir ein Kind?
Wir waren 2 Jahre zusammen, dann kurz nach unserer Hochzeit. Und es war immer bei uns so, es muss nicht sein. Aber wir sind relativ von meiner Sicht spät geheiratet. Ich war schon knapp 38 und es war der Frage, okay, wenn schon, dann jetzt. Und dann wir haben 1 Jahr normal probiert und nach 1 Jahr nichts ist passiert. Und dann haben wir angefangen, so richtig in der Klinik zu gehen. Ende 30, meine Frauenarzt war so, ja, das geht, aber irgendwann, wenn ich 39 war, oder 40, sie fangen an zu sagen, okay, jetzt müssen sie in die Klinik gehen oder es ist ernst.
Das ist, glaube ich, auch immer das, was man selber so vom Frauenarzt, also ich weiß nicht, als ich beim Frauenarzt war, der hat auch zu mir gesagt, also jetzt probieren Sie einfach mal, ja, und dann unter einem Jahr brauchen Sie aber gar nicht wiederkommen, weil, ja. Genau, unter einem Jahr kann erstmal alles sein, so. Ja.
Und das heißt, nach einem Jahr wart ihr dann beunruhigt und dann, wie seid ihr dann vorgegangen? Was habt ihr so Schritt für Schritt unternommen?
Das Ding ist, viele von unseren Freundinnen, fast alle meine Freundinnen haben Kinder ab 37 bekommen. Eine, die dritte mit 42. Und wir dachten, okay, vielleicht probieren, eine Freundin hat mit 41 ihr Kind bekommen, mit nur Insemination. Das ist wirklich low-tech.
Insemination? Sag nur mal ganz kurz, einfach sagen.
Das ist, wenn du gehst in die Klinik und sie guck mal ganz genau, wenn dein Eiersprung ist und dann mit den Samen von deinem Mann so reinschießen oder wie auch immer. Aber,
so injizieren einfach.
Ja, weil du lernst, dass es ist wirklich unwahrscheinlich, sogar wenn du jung bist, dass du hast bei jeder Eisprung eine 25% Chance, schwanger zu werden. Und wenn du in Klinik, wenn sie wirklich genau das Timing machen können und die Samen ein bisschen Hilfe geben, dann das könnte ja eine Methode. Und du fängst so einfach an. Kein Hormone, kein Medikament, nur ins Klinik gehen.
Aber ganz kurz, weil das finde ich schon spannend, wenn du sagst, auf natürlichem Wege nur 25%, selbst bei einer jungen Frau die Chance, das ist ja auch was man, finde ich, worüber man nie nachdenkt, wenn man versucht, einfach mal schwanger zu werden und sich dann überlegt, warum klappt das denn nie? 25% sind nämlich eigentlich nicht so viel.
Es ist nicht so viel. Und ich meine, das ist ja Statistik. Jede Frau ist ein bisschen anders, aber durchschnittlich. Ja. Und wenn du kapierst, dass es gibt, wirklich 2 oder 3 Tage im Monat, dass du schwanger werden kannst. Und wir haben auch für 6 Monate mit diesem Test zu Hause gecheckt und so.
Diesen Ovulationstest,
ja,
meinst du?
Ja, genau,
jetzt?
Haben wir das auch gemacht. Ja, aber es ist auch, was wir auch gelernt haben, ist, dass alle Männer in die letzte Zeit die Spermienzahl und Form ist wirklich runtergegangen. Vielleicht von Umweltfaktoren und so. Und das ist auch, was ich gelernt habe. Du denkst immer, es ist die Schuld der Frauen, aber oft ist es ein Problem mit dem Mann auch.
Und das habt ihr, also das war praktisch das Erste, was ihr probiert habt, oder? Ja. Also ihr seid in die Klinik gegangen und habt einfach mal diese Samen.
Genau. Und ich war der Meinung, dreimal in den Schluss. Ich will dieses Kinderwunsch-Achterbahn nicht machen. Ich war damals wirklich, no way. Ich sage nur, das ist wie ein Glücksspiel. Und das war der Gateway-Drug. Dass du denkst, okay, und dann, ich meine, du denkst im Hinterkopf wirklich tief, ja, sollte klappen, und dann es klappt nicht. Und dann, wir haben eine Pause gemacht und dann ich habe eine Freundin getroffen und sie hat eine andere Methode mit dieses Natur-IVF. Und ich dachte, okay, das könnte auch eine Möglichkeit. Ich wollte auf keinen Fall Hormone nehmen.
Was ist Natur-IVF, ganz kurz?
So normalerweise, wenn die IVF oder künstliche Befruchtung macht, du nimmst viele Medikamente, dass du mehrere Eizellen im Zyklus machen. So normalerweise machst du eine, aber wenn du diese Hormone nimmst, du kannst wirklich 10 oder 12. Und dann es gibt mehr Möglichkeiten für eine Befruchtung. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und die Natur-IVF ist, wenn sie nehmen einfach deine ganz normale Eizelle, sie nehmen es raus und dann im Labor eine Befruchtung machen und dann wieder rein.
Also du wolltest einfach keine Medikamente nehmen oder keine Hormone?
Ja, außerdem, man muss auch an den Kosten denken. Das war günstig, kostet nur 1200 Euro. Und im Vergleich zu einer IVF, das Medikament ist, was kostet so viel. Und das ist, ich meine, ungefähr 10.000 pro Mal. Und dann ging es los und wir haben das fast ein Jahr jedes Monat gemacht. Und am Ende dieses Jahres, ich war wirklich, du bist auf diese, jede Monate so Hoffnung, Euphorie und dann tiefe Enttäuschung. Und das ist psychologisch echt stressig, auch Stress an der Ehe, es ist, ja, heftig. Und dann einmal, die Ärztin hat gesehen, dass ich viele Follicles, also der Anfang von den Eier haben. Sie sagt, ich würde sehr gern dieses Mal stimulieren, das heißt mit Medikamenten. Ich dachte, okay, das probieren wir. Und das ist echt eine Schach, wenn du in den Apotheke gehst mit diesen Rezepten und sie sagen, ja, 2500 Euro bitte.
Ach du
dann
Scheiße.
Du siehst, oh. Und das ist auch Stress, weil du denkst, wir geben so viel Geld aus und wenn es nicht klappt, dann ist es auch für nichts und auch den Trauer, dass es nicht geklappt hat. Das ist echt, ja.
Wenn du jetzt gerade immer das Geld schon sagst, wie macht man das finanziell? Also wie bezahlt man das? Ist das über Freunde, über Familie?
Ja, wir hatten den Glück, okay, ich arbeite Freelance und all das, was ich verdienen hat zu Kinderwunschbehandlung gegangen. Und wir haben auch teilweise Geld von meinen Eltern bekommen. Ja, am Ende über 6 Jahren haben wir 100.000 Euro ausgegeben. Und ich kenne viele, sie machen Schuld. Oder ja, das ist oder Familie oder wie auch immer. Es ist, wenn du wirklich tief in dieses Kinderwunschprozess, wie gesagt, es ist wie ein Glücksspiel und du hast das Gefühl, wenn noch einmal es klappt, noch einmal und wir müssen irgendwie es schaffen. Und ja, aber das Geldthema, das ist auch, das kann man nicht ignorieren.
Okay, gut. Und dann bist du in die Apotheke gegangen, hast 2.500 € bezahlt und hast dann doch Medikamente bekommen.
Ja, und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und das ist, es gibt keine Garantie. Wir haben nur 2 Eizellen bekommen und sie waren nicht gut befruchtet. Es war sogar schlimmer als mit der Naturmethode. Ja, und das war auch eine große Enttäuschung.
Okay, und du hast ja am Anfang gesagt, du hast am Anfang des Prozesses gesagt, du willst auf gar keinen Fall diese Achterbahn fahren und ihr probiert das jetzt einfach, die erste Methode, und dann nicht mehr. Ihr seid dann aber noch mal weitergegangen, du hast erzählt, ihr seid in die USA gereist. Was hat dich dann dazu bewogen, das doch zu machen?
Weil je mehr, dass du magst, das für mich ein Prozess zu entdecken, dass ich doch ein Kind wollte. Und ich muss auch sagen, wir haben auch, ich dachte, okay, dann wir sind nicht von Insemination zu dieses IVF. Ich dachte, okay, wir adoptieren einfach, wie jeder denkt. Aber dann lernst du, das ist überhaupt nicht einfach. Und ab 35 ist es echt schwierig. In Deutschland, ich habe den Jugendamt angerufen, sie sagt, ja, wie alt sind Sie? Und 40, okay, nur Auslandsadoption. Weil für Inlandsadoption, für jeder Kind steht 12 Paare in einer Schlange. Und das verstehe ich. Die leibliche Mutter, sie wollen Paaren unter 35. Und das verstehe ich. Und so, wir sind doch zu einem Infoabend gegangen. Und das Erste, das sie sagt, dass der Sozialarbeiterin sagt, ist, okay, erwarten eine 5 bis 7 Jahre Wartezeit. Und irgendwann, ich dachte, ich kann nicht noch eine 5 Jahre, 7 Jahre noch, und dann wir sind knapp 50. Und dann sie haben über Vollzeitpflegeeltern. Und ich war von dieser Idee voll überzeugt. Und wir haben das ganze Prozess gemacht.
Um Pflegeeltern zu werden.
Bis zum Hausbesuch. Und dann die Sozialarbeiterin hat auch gesagt, sorry, im Moment, es gibt wirklich nicht so viele Kinder. Und so, du siehst, du hast wirklich nicht so viele Optionen. Und auch, ich dachte, wir könnten aus Amerika ein Kind adoptieren, aber dann habe ich gelernt, nee, nur wenn du im Militär oder bei deinem Staatsministerium arbeiten, das geht nicht. Ja, so wir haben alle Wege probiert. Aber ja, es war wichtig, weil irgendwann dieses Prozess hat mir wirklich dieses Wunsch erwacht. Und auch gleichzeitig, ich hatte das Gefühl, jede Freundin, jede Frau, die ich kannte, war schwanger, hat ein Kind. Und das macht auch eine Auswirkung. Und ja, das war für mich, ich hatte das Gefühl damals, wenn ich kein Kind bekommen hätte, ich würde nie wieder froh sein. Ich könnte einfach nicht vorstellen, wie es weitergehen könnte.
Ohne Kind?
Ja.
Du hast es gerade schon gesagt, wie hast du dich da gefühlt, wenn jetzt Freunde und Freundinnen irgendwie Kinder bekommen haben und schwanger geworden
sind? Furchtbar. Es war furchtbar. Du musst immer lachen und sagen, oh, das ist so toll, Glückwunsch. Und dann du gehst zu Hause und weinen für Stunden. Und jetzt weiß ich, ich habe noch ein paar Freunde, die keine Kinder bekommen, manchmal von Wunsch, manchmal kein Partner, wie auch immer. Und ich habe, als ich schwanger geworden war, ich habe immer per E-Mail geschrieben. Und sorry, hat gesagt, ich weiß, es ist vielleicht nicht so eine tolle Nachricht, aber ich wollte dir Bescheid geben. Weil das ist wirklich furchtbar, wenn du einfach dastehen musst und dann, oh ja, toll, es ist so, ja, furchtbar.
Was macht das denn mit Freundschaften oder auch, du hast das ja vorher angerissen, mit der Partnerschaft auch, ständig diese Hoffnung und dann wieder, also ich könnte mir vorstellen, sich dann da reinzulesen, recherchieren und dann diese flammt währenddessen die Hoffnung auf und dann wieder diese krasse Enttäuschung, du hast das ja gerade gesagt. Kannst du versuchen zu beschreiben, erstens, wie fühlt man sich da? Also klar, furchtbar, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Worte dafür. Und was macht das mit Freundschaften eben dann zu Frauen, die oder Freundinnen, die dann ein Kind bekommen und eben auch mit der Partnerschaft?
Ja, langsam, du erzählst einfach nicht viel, weil teilweise du hast immer eine Fülle von Scham und auch von Misserfolg. Und irgendwann wirst du kein Mitglied von anderen Leuten, mindestens ich und viele andere Frauen, die ich kenne. So, irgendwann sagst du nicht so viel darüber. Und irgendwann Freundinnen hören auf zu fragen, was los ist. Und das ist auch, es ist genauso ähnlich mit Freunden, wenn du Single bist und plötzlich alle die Freundinnen haben einen Partner. Du bist einfach aus der Gruppe. Das ist auch, das hat auch eine große Auswirkung auf die Freundschaften. Und weil das Leben mit einem Kind ist total anders und du bist einfach auf andere Spur. Und am besten, du findest andere Frauen, das machen genau, was du magst. Und ja.
Von was für einem Zeitraum sprechen wir da jetzt, wo ihr angefangen habt praktisch?
5 Jahre, 5 bis 6 Jahre, würde ich sagen.
Habt ihr denn irgendwann im Prozess erfahren, warum es bei euch nicht auf natürlichem Wege funktioniert?
Das ist du bekommst nicht wirklich eine klare Antwort, aber ich kann ganz deutlich sagen, es hat mit dem Alter zu tun und auch an meiner Ehemannsseite, mit Männern auch. Ich meine, Leute, ich würde jede junge Frau jetzt sagen, ich habe meinen Ehemann mit 34 kennengelernt, zwei Jahre war zusammen und dann habe ich irgendwann kapiert, oh, es ist ziemlich spät, aber wenn du solltest eigentlich Kinder Anfang 30 bekommen. Es könnte ja klappen, aber das weißt du nicht. Und dieses Idee, dass du bist 40 oder Anfang, Mitte 40 leicht Kinder kriegen kann, ist einfach falsch.
Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, also wenn sprechen wir heute da noch drüber? Oder
ja,
also
ja, jetzt meine Eltern, als sie uns geholfen haben, warum hast du nicht erzählt? Und ich dachte, ich wollte nicht jedes Monat, dass jeder auf diese Achterbahnfahrt mit uns fährt und dieses Hoffnung crash. Aber jetzt, unser Leben war auf eine Pause quasi für diese 5 Jahre. Ich meine, ja, wir haben weiter gelebt und alles, aber es war immer so, sollen wir diese Urlaub machen? Was wenn? Oder machen wir doch eine Behandlung? Und irgendwann hast du auch dieses Entscheidungsmüdigkeit, weil wenn du eine normale Mensch bist, du hast einen romantischen Abend und dann schwanger und da, aber mit Kinderwunsch, du musst immer sagen, okay, wie weit gehen wir? Wie wichtig ist es, Kinder zu haben? Schaffen wir es mit dem Geld? Was für Auswirkungen macht das auf unsere Ehe? Du musst immer Entscheidungen treffen und die Vorteil und Nachteil von dieser Zeit ist, es gibt immer noch was, das du probieren kannst. In den 60er Jahren, kein Kinder, das war's. Du gehst weiter mit deinem Leben zu zweit oder adoptieren oder wie auch immer. Aber jetzt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und das ist gut, aber wie gesagt auch schlecht, weil du bist nie fertig. Und ich dachte, manchmal wollte ich aufhören, ich könnte nicht mehr. Und ich meine, viele würde sagen, nicht aufgeben. Und für mich, das war gut gemeint, aber ich war so müde. Und ich hatte das Gefühl, ich könnte nicht mehr. Aber dann, ich dachte, bin ich so, ist mein Leben so jedes Monat, ich habe Hoffnung, bis ich die Wechseljahre bekomme. Das könnte ich mich auch nicht vorstellen. Und irgendwann, du kannst einfach nicht aufhören. Und das ist, was schwierig ist.
Das hast du mir irgendwann mal erzählt gehabt, genau, dass es wie so eine Art Sucht ist irgendwie.
Ich sagte am Anfang, ich war so, ja, wir probieren ein paar Sachen. Und dann am Ende, ich war eine verrückte Frau in einem Casino. Wirklich so, nochmal, es funktioniert doch, ja, come on. Und was soll ich sagen, es hat doch am Ende funktioniert. Und jetzt, ich freue mich, dass wir haben nicht aufgegeben. Aber ich würde nie eine andere Frau sagen, nicht aufgeben.
Nochmal ganz kurz, den Weg sozusagen aufgezeigt. Also ihr hattet zuerst die Insemination probiert, dann dieses IVF oder künstliche Befruchtung. Das hat auch nicht geklappt und dann seid ihr in die USA. Ja. Um was zu tun?
Ja, wir haben eine andere Klinik probiert und auch wieder künstlich und dann es hat geklappt. Ja.
Du hast vorher schon gerade gesagt, dass du nie zu anderen Familien, die es jetzt halt auch probieren würden oder anderen Paaren sagen würdest, nicht aufgeben. Ja, also ich finde, das ist auch noch so ein Punkt, wie kann man denn Frauen, die einen Kinderwunsch haben, wenn man jetzt welche im Umfeld hat, wie ist man da eine gute Freundin? Also wie ist man denen eine Stütze? Wie hilft man denen?
Was hättest du dir vielleicht auch gewünscht?
Erstmal, wenn du viele sagen nicht, was los ist. Es gibt eine, auf Englisch heißt Silent Sorority, man sagen stille Gemeinschaft von Frauen und aufpassen mit der Schwangerschaft, wenn du schwanger bist, vielleicht doch auf E-Mail sagen, nicht angenommen, weil du hast manchmal keine Ahnung, was im Hintergrund läuft, vielleicht sie sind in der Mitte von einem Prozess. Aber ich würde auch sagen, immer fragen, ob sie darüber sprechen möchte, weil ich hatte so viel in mir und es ist auch sehr einsam, dieses Prozess, weil das postet nicht auf Facebook, hey, noch eine IVF, die nicht geklappt hat. Einfach zuhören und ja, oder nicht sagen, oh, sei froh, dass du keine Kinder hast und es ist so anstrengend.
Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man in so einem Moment hören will, oder?
Aber Hauptsachen zu hören und vorsichtig fragen, ob sie sprechen möchte.
Du hast vorhin ja schon gesagt, also das ist für viele Freundschaften eine Belastungsprobe, sag ich jetzt einfach mal, so ein Zustand oder so eine Situation. Sind auch Freundschaften entstanden in der Zeit? Also hast du andere Menschen kennengelernt, andere Frauen, die dir bis jetzt im Endeffekt noch, mit denen du noch zu tun hast?
Nein, weil damals, ich kannte nicht so viel, aber ich habe entdeckt andere Freunde, eine Freundin von mir, ich wüsste nicht, dass sie hat das gleiche Erfahrung. Aber sie hat gemerkt, dass was war mit mir los und hat was gesagt, ja, Frauen unsere Alter und dann alles kam raus und dann sie hat mir erzählt, was bei ihr los war, auch mehrmals versuchen künstlich und sie hat mir damals echt gerettet. Und ich würde sagen, seitdem sind wir enger Freunde geworden, aber keine neue Freundschaft.
Wie hat sie dich gerettet?
Dass ich wüsste, dass sie hat genau das gleiche Erfahrung und sie hat auch gesagt, dass ich weiß, wie furchtbar es ist, ich weiß, wie hart, und sie könnte ja verstehen. Und sie hat mir gerettet in der Sinn, dass ich wollte nicht mehr so einsam und auch nicht so defekt, dass das passiert bei anderen Frauen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe rumgeguckt in jeder von meiner Freundin, jeder Frau, ich habe Frauen mit so voll grauer Haar, schwanger durch die Straße, und du denkst, warum ihr und nicht mir? Das ist immer im Kopf. Und dann du siehst, nee, es passiert auch bei anderen Frauen auch. Und du fühlst dich nicht so allein.
Ja, warum sie und nicht ich? Wir haben diesen Satz ja auch schon im Vorfeld in den Sprachnachrichten gehört, dass man irgendwie nur noch laufende Bäuche auf den Straßen sieht. Alle um einen herum sind schwanger, nur man selber nicht. Falls es aus dem Gespräch jetzt gerade nicht ganz herausgekommen ist, bei der Eleanor hat es letztendlich geklappt, künstlich, nach 18 Behandlungen. Mehr möchte sie einfach nur nicht sagen, weil sie ihre Privatsphäre schützen möchte.
Ja, und wir haben eben vorher schon gesprochen, im Freundeskreis haben wir das viel mitbekommen, auch dass Freundschaften darüber auseinandergehen können, wenn Freundinnen gleichzeitig schwanger werden. Bei der einen klappt es, bei der anderen nicht. Oder eben eine wird nicht schwanger. Das ist einfach, das berührt so sehr. Es geht so sehr ins Rückenmark und in das emotionale Gefühlsleben, dass das einfach furchtbar schwierig sein kann. Und für unseren nächsten Gast waren aber Freunde und das Umfeld elementar wichtig, denn sie hat das Ganze einfach komplett im Alleingang gemacht. Also mit einer Samenspende ist sie schwanger geworden, denn Hannah, um die geht es jetzt, wollte unbedingt ein Kind, ihr Partner aber nicht. Und was sie dann gemacht hat, das hört ihr jetzt.
Warum hast du dich damals entschieden? Was war der Beweggrund für dich, dass du gesagt hast, du möchtest alleine Mama werden?
Also geplant habe ich das für mich eigentlich anders. Also eigentlich wollte ich als Teenager, dachte ich mir, habe ich natürlich die ganz klassische Familie, also eine ganz klassische Familienform, damit meine ich Mama, Papa, Kind und noch ein Kind. Aber es hat sich dann doch irgendwie ein bisschen anders ergeben, einfach weil mein damaliger Partner und ich gemerkt haben, wir lieben uns, aber wir haben komplett gegensätzliche Vorstellungen davon, wie wir unsere Zukunft, unsere gemeinsame gestalten. Ich wollte Mama werden und er wollte keine Familie. Also er wollte, sag ich mal, sein Leben so weiterleben wie bisher. Und deswegen habe ich dann irgendwann, war ein Prozess, der hat mehrere Jahre gedauert, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss für mich eine Entscheidung treffen. Und das war eben diese Entscheidung, die ich dann getroffen habe.
Jetzt könnte man ja, wenn man so ein bisschen naiv an die Sache rangeht, könnte man ja sagen, okay, jetzt bin ich eine Frau, ich wünsche mir sehnlichst ein Kind. Ich habe jetzt aber keinen Partner, mit dem ich das machen kann. Dann gehe ich jetzt in einen Club, schleppe einen Typen ab und das Ding ist, also dann
kriege ich... Eingelocht.
Ist eingelocht, genau sozusagen. Aber ja. Warum kam für dich kein One-Night-Stand in Frage?
Also mehrere Sachen. Erstmal, ich gehe einfach nicht in Clubs. Das ist das Erste. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Voraussetzung, dass du dich auf einen Fremden erstmal einlassen musst. Und dann dieser ganze Rattenschwanz, der da dranhängt, was hat der eventuell für Krankheiten? Ist das alles so wirklich, ich kann das mir moralisch für mich überhaupt gar nicht für mich verantworten. Und später, mal angenommen, es hätte geklappt, was erzähle ich meinem Kind und wie kann ich dem Kind sagen, eigentlich sollst du immer die Wahrheit sagen im wichtigen Ding, aber das, was ich damals gemacht habe, das war schon okay so. Ich habe halt einen Typen beschissen, damit ich dich habe. Das war für mich einfach überhaupt nicht, es stand gar nicht zur Debatte für mich.
Ja. Wie bist du dann, als die Entscheidung für dich feststand, wie bist du dann vorgegangen? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja in Deutschland nicht verboten, aber auch nicht so besonders einfach. Mhm. Also kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchführen, wie da die Entwicklung dieses Prozesses war?
So eine kleine Anleitung sozusagen.
Ja, genau. Wie funktioniert das?
Ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, weil ich natürlich für mich noch nie so richtig darüber nachgedacht habe, außer dass es die Option irgendwie gibt. Deswegen finde ich das natürlich super spannend.
Also erstmal war es so, dass ich mir erstmal Gedanken machen musste, was die Optionen überhaupt sind, wenn der Partner nicht möchte. Das würde unter anderem war auch die Idee, ob man ein Co-Parenting-Modell macht oder eine Co-Partnerschaft oder Co-Elternschaft. Das habe ich dann aber für mich verworfen, weil ich mir dachte, wenn ich mir schon jemanden aussuche, was auch ein bisschen länger dauern kann, dann hätten wir ja auch gleich eine Partnerschaft starten können. Deswegen Thema Samenspende, das hatte ich zum ersten Mal gehört, als ein lesbisches, befreundetes Pärchen davon irgendwie erzählt hatte, dass die das so machen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich erstmal informiert, wo überhaupt das möglich ist, dass Single-Frauen schwanger werden können. Mhm. Und da ploppt einfach, wenn du bei Google eingibst, in Deutschland, da steht eigentlich auf keiner Seite oder zu dem Zeitpunkt stand auf keiner Seite von irgendeiner Samenbank oder von irgendeiner Kinderwunschklinik. Ja, super, wir freuen uns total, wenn Singles hier auch bei uns vorstellig werden. Wir helfen auch Singles. Deswegen bin ich dann auf Dänemark aufmerksam geworden. Da ist das gang und gäbe. Da habe ich mich dann also beraten lassen. Ich habe eine Excel-Liste angelegt mit allen möglichen Kliniken, die erstmal anbieten, dass man als Single eben schwanger werden kann. Habe mir die am sympathischsten wirkten und mit am günstigsten waren, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, die habe ich mir erstmal rausgesucht und dann habe ich mit den Top 3, die ich für mich so ausgemacht habe, habe ich erstmal ein Skype-Telefonat geführt. Mhm. Ja, und dann ist dann das weitere Vorgehen gewesen. Du hast erstmal ein Gespräch, musst zum Beispiel auch viele Voruntersuchungen machen oder viele. Also du musst einen HIV-Test machen, Hepatitis, das muss alles negativ sein. Und dann gehst du zu der Klinik. Die meisten Kliniken, die haben vor Ort direkt Spendersperma oder die arbeiten zumindest mit einer Samenbank zusammen. Und du schaust dir dann halt so den Spenderkatalog an. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie beim Shopping. In gewisser Weise ist es das auch. Ich fand es irgendwie ganz spannend, was da so für Männerprofile waren.
Das bedeutet, dass du dir die dann also mit Fotos auch anschauen konntest, so ein bisschen wie beim Online-Dating oder Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, richtig, ja. Und das war mir zum Beispiel wichtig. Du kannst, hast die Möglichkeit, ein, sag ich mal, ein erweitertes Profil dir anzuschauen. Da sind dann auch Bilder mit drin, Sprachproben und so weiter. Es gibt aber auch welche, das ist nur die Basics, siehst du dann einfach nur. Da siehst du Größe, Alter, Gewicht und vielleicht noch den Beruf. Ich wollte aber einen Spender auswählen, den ich auch tatsächlich mal irgendwie gesehen habe. Aber du siehst den halt nur, wie er als Baby aussieht. Also du kannst, der, da kann man ja sich noch komplett verändern.
Ach so.
Und von da geht's sozusagen weiter. Also ich habe dann noch geschaut, hat er irgendwelche Vorerkrankungen, die vielleicht auch in unserer Familie vorgekommen sind. Und das wollte ich dann halt nicht, dass das noch potenziert wird. Deswegen habe ich da auch schon ganz viele ausgeschlossen. Und dann dachte ich, okay, ich muss nochmal komplett umplanen. Ich muss jetzt den Fokus verändern. Es ist nicht mehr Aussehen, es ist erstmal Gesundheit.
Ja.
Aus wie vielen Männern, also wie viele Männer in Anführungsstrichen hast du dir denn da im Katalog angeschaut? Also bist du gesagt, dass das ist er jetzt?
Also, bestimmt 50, schätze ich mal. Also, ich hatte ja zwei Inseminationen. Eine in Kopenhagen und die andere dann in Berlin. Aber man ist schon eigentlich am Anfang, da war ich auch so, da habe ich dann gedacht, ja super, das ist der perfekte Spender in Kopenhagen. Der war dann erstmal ausverkauft. Also war ich zu langsam. Offensichtlich fanden noch andere Frauen, dass das der perfekte Spender ist. Und dann, da war ich erstmal, oh scheiße, jetzt muss ich nochmal die ganzen anderen durchforsten. Yeah. Das war dann immer so ein bisschen Stress, aber positiver Stress, aber es war irgendwie so, naja. Und in Berlin beispielsweise geht das so, dann sagst du der Samenbank oder der Samenbank, ich kooperiere oder ich bin dann bei dieser Kinderwunschklinik und das wird dann dort direkt hingeschickt. Das heißt, du hast dann nicht das Problem, dass du das im Kühlschrank aufbewahren musst oder sowas, sondern es wird direkt zu der Kinderwunschklinik geschickt und die kümmern sich dann um alles Weitere dort.
Okay.
Abgefahren.
Genau. Voll.
Und man sieht auch, dass die Spender nicht verwechselt wurden, was ja auch manchmal vorgekommen ist, schon leider. Okay. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, Thema Samenbank und Kinderwunschklinik. Ups, da ist haben wir doch den falschen Samen in die Frau katapultiert. Das ist definitiv auch nicht vorgekommen, weil mein Sohn sieht exakt so aus wie der Spender auf dem Foto.
Sehr gut.
Zumindest am Anfang war es so. Jetzt sieht er eher aus wie ich.
Das ist echt witzig. Dann fällt mir gerade eine Frage ein, die mir die ganze Zeit schon auf der Seele brennt, weil du hast auch mal in irgendeinem Instagram-Post geschrieben, es gibt so Phasen, wo dir dein Sohn fast fremd vorkommt optisch und das sind dann wohl die Phasen, wo der Vater so durchkommt, weil du gerade über die Optik gesprochen hast und ich kenne das von meiner Tochter, die sah die ersten 8 Monate einfach aus wie ihr Vater, nur ohne Bart. wie ist das, wenn man dann sein Kind anschaut und das kommt einem in Anführungszeichen irgendwie kurz mal fremd vor? Wie kannst du das Gefühl beschreiben, wie das ist?
Also bei mir ist es eine komplette Irritation. Also ich bin dann für einen kurzen Moment, das dauert auch nicht lange an, dieser Moment, das ist dann vielleicht fünf Minuten oder sowas, aber ich sehe dann ich weiß gerade nicht, wer du bist, obwohl er natürlich seinen Charakter kenne ich kenne sein Aussehen, aber das ist einfach eine Irritation, würde ich sagen. Das geht dann auch wieder, das verschwindet dann auch wieder mit der Zeit. Aber das ist dann schon so, wo ich mir tatsächlich mal die Frage gestellt habe, ist das jetzt das, wie der Spendervater oder wie sein biologischer Vater auch aussehen würde oder würde er das auch machen? Mhm. Mein Sohn zum Beispiel, der ist auch vom Charakter komplett komplementär zu mir. Also ich bin eigentlich erstmal super sensibel, super schüchtern und mein Sohn ist das komplette Gegenteil. Und der geht raus in die Welt und ich denke mir, oh Gott, warum sprichst du so viele Menschen an? aber ich glaube, wenn du auch meintest, du siehst dann in deiner Tochter auch ihren Vater, vielleicht sieht man ja auch manchmal den Großvater oder den Urgroßvater. Ich glaube, die haben ja manchmal, nennen wir es mal Schübe oder Phasen, wo man denkt, irgendwie bist du jetzt anders. Du warst
total.
Doch schon mal so.
Genau.
Und deswegen weiß ich nicht mal, ob man das drauf zurückführen kann, dass er ein Spenderkind ist und ich den Spendervater praktisch nicht persönlich kenne.
Ja.
Oder ob es einfach eine normale Entwicklung ist.
Mhm. Ja, ja.
Wenn wir jetzt nochmal so einen Blick auf dein Umfeld werfen, also ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich alle irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt die Familie und Freunde, ob die überrascht waren oder wahrscheinlich hast du ja auch schon Familien, Freundinnen, Paare im Umfeld gehabt, die auch schon Kinder hatten. Mhm. Gab es da Leute, die gesagt haben, Mensch, bist du dir sicher, dass du das alleine machen willst und das ist voll krass, ein Kind alleine großzuziehen? Hattest du da Angst davor, alleinerziehend dann zu sein?
Ich hatte seltsamerweise überhaupt keine Angst, weil ich mir auch dieses Bild gar nicht gemacht habe. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, was ist denn eigentlich, wenn ich niemals Mama wäre? Und das hat mich eher so angetrieben. Also eher das, was wäre, wenn ich das nicht habe? Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und da hatte ich so eine, ja, praktisch eine Panik davor, dass ich mir erstmal gedacht habe, nee, also ich würde alles schaffen. Ich meine, dafür sind wir Menschen auch irgendwie ein bisschen ausgelegt. Ne? Wir können uns auf andere Situationen einfach einstellen. Und wenn ich schon weiß, so ist es dann eben, dann klappt das auch irgendwie. Es gibt ja so viele Alleinerziehende, die unfreiwillig in dieser Situation sind. Und bei denen klappt es ja auch irgendwie.
Ja, ja. Also, dass dieser Kinderwunsch, das haben wir auch gerade schon im ersten Interview mit der Eleanor gehört, irgendwie Berge versetzen kann, das haben wir schon gehört. Aber das war sozusagen auch deine innere Motivation, die dich dann einfach angetrieben hat, oder?
Genau, richtig. Und auch, das muss man auch dazu sagen, es ist auch tatsächlich der Rückhalt von anderen. Mhm. Ich habe am Anfang habe ich zwar noch nicht so viele eingeweiht, eher Familienmitglieder. Es muss ja auch gar nicht unbedingt immer jeder über alles Bescheid wissen. Ne? Das ist ja manchmal so beim Kinderkriegen. Wann willst du denn mal Kinder haben? So dieses, das geht eigentlich niemandem was an.
Ja.
Aber ich habe mir eben Leute für mich ausgewählt, wo ich dachte, okay, die möchte ich gerne da mit ins Boot holen. Einfach auch, wie ihr schon angesprochen habt, um vielleicht auch ein bisschen die Reaktionen mal vorzufühlen. Und für jeden war es total, also die haben es, glaube ich, schon befürchtet oder geahnt, dass ich eine andere Art von Familie gründen werde, weil die schon ja gemerkt haben, ich bin nicht mehr happy in der Beziehung so. Das funktioniert nicht. Ich bin aber auch nicht der Typ, der sich einfach dann den nächsten Mann ranzieht und den dann praktisch erstmal nur als Papa nutzt. Ne? Das ist halt auch nicht meins. Mhm. Und ich komme auch an sich schon mal immer sehr gut alleine klar, bin auch eher ein Einzelgänger und deswegen vielleicht ist es ja genau das, was einfach zu mir passt. Das kann durchaus sein.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall total bewundernswert. Also bei uns ist es jetzt diese klassische Konstellation, ne? Mutter, Vater, zwei Kinder. Und ich bin halt teilweise total dankbar und froh, wenn ich halt dann irgendwie mal, weiß ich nicht, am Wochenende mit einer Freundin frühstücken gehe und ich weiß, da ist jemand anders da oder irgendwie unter der Woche auch wenn irgendwie der Vormittag im Büro lang war und der Nachmittag, wenn ich weiß, hey, um 18 Uhr kommt der Papa nach Hause und löst mich ab, so. Gibt es da Situationen, wo du aber sagst, da fehlt er jetzt schon oder fängst du diesen Rückhalt irgendwie anders auf?
Also ich sag mal, von der Aufgabenverteilung würde ich sagen, könnte es nicht schaden, mal jemanden zu haben, der vielleicht auch mal mit aufräumt. auf der anderen Seite ist das dann tatsächlich eher dieses, das hat nichts mit der Emotion zu tun. Also es hat jetzt, ich vermisse dahingehend jetzt noch niemanden, wo ich denke, auch mit dem würde ich jetzt gerne mal kuscheln oder noch ganz andere Sachen machen. ich weiß ja nicht, was man hier so alles sagen darf.
Alles.
Oder mit dem würde ich gerne schlafen. Das ist gerade tatsächlich gar nicht so drin. Also es ist dann eher so, natürlich wäre es schön, wenn mir jemand ein bisschen Arbeit abnehmen könnte ab und zu. Aber ich habe mich einfach damit arrangiert und habe gesagt, okay, dann sieht es jetzt chaotisch aus. Mir sowieso egal und meinem Sohn, ja gut, der freut sich dann hat er mehr zum Spielen, was auf dem Boden rumliegt.
Ja, ich glaube, die Kinder sind so die Letzten, die Chaos stört.
Ja, ganz genau, richtig, eben, genau. Und da habe ich für mich einfach so eine Form von, ja, ich sag mal, Gelassenheit, vielleicht ist es auch eine gewisse Ignoranz gegenüber meinem kleinen Umfeld hier entwickelt, wo ich denke, ja, das ist jetzt mir einfach gerade nicht wichtig. Zum Beispiel heute, ich bin heute zu Hause und hätte jetzt eigentlich den ganzen Tag bis zu unserem Interview hätte ich hier schön klar Schiff machen können. hatte ich aber keine Lust auf.
Ja. Das kenne also, ich.
Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, was ich genau gemacht habe, aber das hatte ich auf jeden Fall nicht vor und habe es auch nicht getan. Ja. Aber am Anfang war es so, ich würde sagen, relativ vom Anfang, da war mein Sohn öfter mal, dass der einfach nicht richtig einschlafen wollte. Und das ging mir natürlich auch schon ganz schön an die Nieren, einfach weil er immer getragen werden wollte. Er war bis 6 Monate, wollte er praktisch nur rumgeschleppt werden. Mhm. Das geht dann irgendwie auch dann auf den Rücken ein bisschen. Da wäre es natürlich mal ganz schön gewesen, wenn jemand den mal abgenommen hätte. Aber auch hier kann man sich ja noch andere Unterstützung holen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel irgendwelche Organisationen. Ich hatte eine Ehrenamtliche dort von Welcome. Das ist eine Vereinigung in Berlin unter anderem aktiv. Aber da gibt es noch ganz andere ehrenamtliche Helfer und die einem dabei eben helfen oder die unterstützen können, wenn der Alltag vielleicht ein bisschen schwieriger wird.
Ah, das ist ein total guter Tipp, so, total, ne? Also dass man das weiß, dass es sowas halt gibt, die man da irgendwie, auf die man zugehen kann.
Ja. Ja,
voll. Und vor allen Dingen ist es ja auch, es entlastet einem auch, wenn man vielleicht denkt, oh Gott, ich will jetzt nicht den Nachbarn fragen oder meine Mama wieder, dass die herkommt, die war halt am Anfang auch da. Mhm. Man will halt auch mal das Gefühl haben, man schafft es einerseits alleine, aber man möchte halt auch vielleicht was zurückgeben, was man in dem Moment aber vielleicht gar nicht kann. Mhm. Dafür sind solche Ehrenamtlichen auch natürlich irgendwie ganz gut oder auch Organisationen, die man vielleicht trotzdem bezahlt. Also ich musste auch immer so einen kleinen Beitrag zwar entrichten, aber das war auch in Ordnung. Mhm. Aber habe ich zumindest das Gefühl gehabt, okay, ich gebe trotzdem was. Es ist zwar nur eine kleine finanzielle Sache, aber ich kriege das dann auch zurück. Und wie gesagt, bei meiner Familie, da müsste ich jetzt immer überlegen, okay, was, die können ja nicht immer nur mir was geben. Ich muss ja auch mal was geben. Mhm. Ne? Und das soll irgendwie ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhen.
Ja. Ich habe so ein bisschen erzählt im Kollegenkreis hier, was wir heute planen, und eine Kollegin von mir, das ist vielleicht etwas, was dir schon begegnet ist, vielleicht auch nicht, hat gesagt, wow, sie findet das krass, weil für sie war der Vater so immens wichtig in ihrem Leben und sie würde das für sich deshalb völlig ausschließen. Also sie ist, für sie ist klar, wenn es einen Partner gibt, kriegt sie ein Kind, wenn nicht, dann bleibt sie kinderlos. Jetzt hast du schon gesagt, das war für dich unvorstellbar. Und als ich dann durch den Blog so ein bisschen durchgelesen habe, habe ich gesehen, du wurdest auch konfrontiert mit, du hast erzählt, du hast in Foren gegoogelt und geguckt und da ist auch dieses Stichwort Egoismus gefallen. Mhm. Das spielt ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Kannst du das nachvollziehen oder wie ist da heute deine Haltung dazu?
Also ich kann nachvollziehen, dass Leute, die selber vielleicht auch gar nicht diese Möglichkeit in Betracht ziehen, einen Samenspender sich zu suchen, dass die erstmal sehr skeptisch sind und vielleicht auch kritisch dem gegenüberstehen, weil in gewisser Weise ist das ja ein Loslassen von dem klassischen Bild, von dieser, ich sag mal, deutschen Mutter, wenn wir hier mal in vor den 50er Jahren noch was aufgreifen. Das ist einfach noch sehr verankert in den Köpfen. Egoismus finde ich im Übrigen überhaupt nichts Negatives. Mhm. Es ist für mich eher, Egoismus hat auch was damit zu tun, dass ich mich um mich selbst kümmere. Also ich sehe, es gibt natürlich negativen Egoismus, aber es gibt eben auch diesen Egoismus, wo man sagt, okay, ich will ja, dass es mir gut geht und ich weiß, mit diesem Wunsch XYZ geht es mir besser. Und dadurch kann ich meine Zufriedenheit auch auf meine Mitmenschen einfach übertragen. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass das für manche schwierig ist zu verstehen. Und es heißt ja auch nicht umsonst für einige, ein Kind braucht seinen Vater oder einen Vater. Ja. Aber es gibt ja auch viele Familien, in denen der Vater, wenn wir jetzt mal bei dem Papa bleiben, der jetzt nicht so der Optimale ist. Manche hauen ab, manche verprügeln ihre Kinder. Also da gibt es ja ganz, ganz unschöne Beispiele. Für mich war es zum Beispiel wichtig, dass mein Sohn eine männliche Bezugsperson hat, mindestens eine. Das ist einmal sein Erzieher, also er hat einen männlichen Erzieher. Mhm. Und dann hat er noch seinen Onkel, seinen Opa und halt in meinem Kollegenkreis, immer wenn wir da mit denen im Büro sind, dort sind eben auch Männer. Und das fand ich viel wichtiger als oder finde ich halt auf jeden Fall genauso wichtig, dass er halt von mehreren Seiten sowohl weibliche als auch männliche Einflüsse hat.
Mhm. Okay.
Wenn du hast ja auf deiner Homepage auch ein Interview gemacht mit einem Kind, das durch eine Samenspende entstanden ist, genau, und das ist ja schon auch als sehr emotionale Herausforderung beschrieben worden, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du jetzt so Thema Identität, also wo komme ich her, wenn du da dran denkst, was sind da so deine, ja, deine Gedanken dazu? Also dieses, wo ist mein Papa, wo komme ich her, wo sind die Wurzeln?
Also ich bin auf jeden Fall, erstmal bin ich gespannt, ob mein Sohn selber das Thema einmal aufgreift, wenn er vielleicht mitbekommt aus der Kita, oh, der hat einen Papa und die hat einen Papa, wo ist denn mein Papa? Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie ich darauf reagiere oder ob ich das selber auch anspreche, ob er halt mehr über sich wissen möchte. Also ich weiß beispielsweise, wir haben schon mal seine Halbgeschwister kennengelernt, mit denen haben wir uns unterhalten. Und die waren so, da hat die Mama von sich aus gesagt, so, pass auf, ich erzähle euch jetzt mal, euer Vater, euer biologischer Vater, der kommt aus Dänemark und so ist das passiert. Und dann haben die gesagt, ja, okay, gut, alles klar, das war's praktisch erstmal. Noch ist das praktisch nicht präsent, die sind allerdings auch erst 4 Jahre alt, aber ich könnte mir vorstellen, gerade in der Phase, wo man dann vielleicht sowieso mit seiner Identität ein bisschen hadert oder nicht weiß, wer bin ich in dieser vorpubertären oder pubertären Phase, dass es da vielleicht nochmal zu Konflikten kommen könnte diesbezüglich, kann ich mir schon vorstellen. Aber das ich kann es halt auch nicht voraussehen. Ich kann ihm nur die Möglichkeit bieten, also meinem Sohn, dass ich ihm sage, okay, pass auf, du darfst deinen Vater dann und dann kennenlernen. Diese ganzen Informationen habe ich über ihn. Ich habe ja ein relativ großes Portfolio über den Mann, also mit ganz vielen, also einmal hat er, die Stimme kann er hören, Handschrift und ganz viele Thema Gesundheit, Profil von seiner Persönlichkeit und natürlich Bilder, Hobbys und so weiter, das weiß er dann alles und ich kann einfach immer nur versuchen, zu ihm alles Mögliche zu zeigen, was er vielleicht auch an Fragen an mich hat, die ich ihm aber auch beantworten kann, geht halt nicht alles. Also alles funktioniert dann halt nicht.
Ja, das ist total abgefahren. Man kriegt gleich Gänsehaut, wenn wenn das Kind dann die Möglichkeit hat, so die Stimme von dem Papa zu hören. Das ist so voll so Gänsehaut-Feeling gleich.
Ja, total. Auf jeden Fall. Das heißt, nochmal eine ganz kurze Nachfrage, wenn es dann soweit ist, dass er dich nach einem Papa fragt, hast du da schon irgendwas parat oder lässt du das noch auf dich zukommen oder schiebst du es noch ein bisschen weg, weil du denkst, zum Glück ist er noch so klein? Ist das was, wovor du Angst hast oder wo du sagst, da bereite ich mich vor und dann wird das schon?
Eher Letzteres, also Angst habe ich davor nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich vielleicht überrascht werde, auch wenn ich irgendwie mich innerlich schon darauf vorbereitet habe, dass ich trotzdem überrascht werde, wie das denn, ja, wie diese Frage dann plötzlich formuliert wird. Ich hatte ja mich letztens, hat mich ja einfach mal so ein Kind angesprochen, als ich unterwegs war und hat dann einfach nur so nonchalant gefragt, hat er eigentlich auch einen Vater? Und dann da habe ich gesagt, er hat keinen Vater. Und dann hatte sie aber weitergefragt und meinte, wo wohnt der denn? Und dann habe ich gesagt, ja, der wohnt in Dänemark. Und dann, aha, okay, dann hat sie was über ihren Papa erzählt und war dann komplett wieder im anderen Themenbereich. Mhm. Also ich glaube, am Anfang sind Kinder noch gar nicht so dahinterher. Die akzeptieren es einfach so, wie es ist. Und mein Sohn kennt es ja dann auch nicht anders. Ja. Er kennt einfach nur unsere Familienkonstellation erstmal, so wie wir sie führen. Er kennt dann zwar auch die anderen, aber er weiß, okay, bei denen läuft es so. Manche haben vielleicht 2 Väter, manche 2 Mütter. Das ist bei uns eben anders. Mhm. Und in der Hinsicht bereite ich mich darauf vor, dass ich halt sage, okay, oder ich weiß, es ist einfach ein Mann, den ich persönlich nicht kenne, aber der hat mir geholfen, dass ich dich habe. Mhm. Und so ungefähr möchte ich ihm das vermitteln, dass das halt für mich ein wunderschönes Geschenk ist, dass jemand bereit war, mir zu machen.
Ja, was Diana gerade gesagt hat, das Kind als Geschenk zu sehen, egal wie es entstanden ist oder auch egal wie die Familienkonstellation aussieht, ich glaube, das geht allen so, die einfach Eltern sind.
Ja, also das Kind nimmt man natürlich als absolutes Geschenk wahr. Und apropos, wie die Familienkonstellation aussieht, das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, unsere Rausschmeißerin Barbara, die jedes Mal am Ende der Sendung
nochmal zu hören ist, ein bisschen vorzustellen, denn sie hat auch eine etwas andere Familienkonstellation. Sie hat sich während der Schwangerschaft von dem Vater des Kindes getrennt und lebt jetzt so ein Patchwork-Familiending. Und sie hat sich mal zurückerinnert an den Moment, als sie den Schwangerschaftstest gemacht hat und mir per WhatsApp-Sprachnachricht davon erzählt.
Das hört ihr dann gleich in dem, wie immer, schönen Rausschmeißer von ihr. Lieben Dank, liebe Barbara, an dieser Stelle. Vielen lieben Dank auch an alle anderen, die uns bei dieser Sendung unterstützt haben. Vor allem natürlich auch an die Eleanor und an die Hannah für die schönen Gespräche, die wir mit euch führen durften. Und auch lieben Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 15.12. und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Bis dahin eine gute Zeit.
Bis dann.
Meine Situation war ja eigentlich überhaupt nicht die, in der man sagt, hey, jetzt ein Kind, keine feste Beziehung, gerade kennengelernt, Ausgang fraglich, aber der Beginn von einem netten Sommer. Und dann habe ich den Test alleine zu Hause gemacht. Völlig paralysiert und ferngesteuert habe ich diesen bepinkelten Test auf den Küchentisch gelegt und dann die 2 Minuten, die man warten muss, habe ich mich im Wohnzimmer vor den Fernseher gesetzt und vor diesen Minuten weiß ich nichts mehr. Und dann wieder zurück in die Küche und dann liegt da dieser Test glasklar positiv und schreit mir diese unverrückbare Wahrheit ins Gesicht und haut mich mit einer Wucht um. Ich habe Rotz und Wasser geheult und gleichzeitig aber auch gelacht. Wir haben ja dann sofort telefoniert, du erinnerst dich. Und die überraschendste Erkenntnis eigentlich aus diesem Moment, die hast du dann am Abend auf den Punkt gebracht, als wir uns getroffen haben. Du hast gesagt, dass ich auf dich ganz ruhig und sicher und zufrieden wirke. Und diese Sicherheit, und dass es für mich eigentlich völlig klar war, das ist mein Kind, das kriege ich, egal wie alles außenrum wird, das war eigentlich die größte und tollste Überraschung in dem Moment. Und jetzt, knapp ja, 3,5 Jahre später, Alter, 3,5 Jahre, sind die äußeren Umstände noch immer alles andere als klassisch, gell? Aber geblieben ist fantastischerweise diese Sicherheit und natürlich in allen Ecken von unserer lustigen Patchwork-Herde viel Liebe für die Kleine.
3 Jahre wach, das Abenteuer Familie, immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.